und ihm mit diesem Lied für das Gute dankt. Doch dabei ist spannend, auch wenn er am Schluss mit Dank endet, dann überwiegt doch die Klage. In diesem Psalm sind in 4 Versen Klagen von David zu Gott, wo er seine schlimme Situation sieht. Und doch im letzten Vers geht er ganz plötzlich in den Lobpreis über. Vielleicht können wir da auch etwas von David lernen, Gott auch im Leid zu loben. Und andererseits ist das doch gar nicht so einfach. Ja, wenn man so tief in Leid drin steckt und alles so düster ist, dann ist es doch schwierig, zu solchen positiven Gedanken zu kommen. Selbst wenn man vielleicht rational weiß, dass Gott alles Lob verdient. Und ich staune da immer wieder im Nachhinein über mich selbst. Denn wenn es mir schlecht geht, dann kann ich mich auch ganz gut in diesen negativen Gedanken verlieren. Eigentlich weiß ich, rein rational gesehen, dass Gott selbst in diesen schwierigen Situationen da ist und es mit ihm auch immer Hoffnung gibt. Und doch fällt es doch so schwer, dies dann auch praktisch auf mich auswirken zu lassen. Nein, jetzt bin ich in die Welt geht unter Stimmung. Jetzt sehe ich alles negativ. Ja, lasst uns klagen. So lautet unsere Predigtreihe, die wir heute fortsetzen. Denn es ist eben auch in Ordnung, dass wir auch das Negative in unserem Leben sehen. All das Leid, das wir auch selbst erleben. Und wir dürfen dies auch in aller Deutlichkeit Gott klagen. Und so wollen wir vom wohl besten Kläger aller Zeiten, und damit meine ich jetzt nicht einen Anwalt oder einen Juristen, sondern den Propheten Jeremia. Von ihm wollen wir heute und in dieser Predigtreihe lernen, denn an Deutlichkeit hat es ihm definitiv nicht gefehlt. Wir werden uns heute ausschnittweise die Kapitel 11 bis 20 aus dem Buch Jeremia anschauen. Und in den allerletzten Versen von diesem Abschnitt sehen wir ganz tief in die Seele von Jeremia hinein und in sein Leid. Dort schreibt er: Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Ausgelöscht der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt brachte. Verflucht sei der Mann, der meinen Vater mit der Nachricht erfreute. Ein Junge ist, du hast einen Sohn bekommen. Ausgelöscht soll jener Tag sein, wie die Städte, die der Herr ohne Erbarm zerstörte. Am Morgen sei er voll Klagen, am Mittag voll Kriegslärm, weil er mich nicht sterben ließ im Mutterleib. Meine Mutter wäre mir dann zum Grab geworden. Sie wäre für immer schwanger geblieben. Warum musste ich den Mutterschoß verlassen, um nichts als Elend und Kummer zu erleben und in Schanden zu enden? Puh! Ja, was sind das doch für düstere Gedanken? Vielleicht habt ihr euch heute was anderes erhofft, aber doch ist das irgendwie Teil. Ja, was soll man da dazu nur sagen? Jeremia sieht so viel Leid in seinem Leben, dass er sagt, dass es besser wäre, wenn er gar nicht erst geboren worden wäre. Darf man beim Klagen wirklich so weit gehen? Nun, spannend ist, Jeremia ist nicht der Einzige, der so redet. Vielleicht haben sich da einige an jemand anders erinnert, nämlich ist es auch bei Hiob in der Bibel so, dass er im 3. Kapitel vom Buch Hiob den Tag seiner Geburt verflucht. Da heißt es: Versunken und vergessen soll er sein, der Tag, an dem ich einst geboren wurde, und auch die Nacht, die sah, wie man mich zeugte. Wäre ich doch gleich bei der Geburt gestorben oder noch besser schon im Leib der Mutter. Sowohl Jeremia wie auch Hiob hatten solche Gedanken. Und ich bin mir sicher, dass auch viele von uns schon ähnlich gedacht hatten. Aber weshalb? Ja, weil unser Leid, das wir so immer wieder erleben, so stark an uns nagt und so schwer zu tragen sein kann. Das ist einfach eine Realität, die man auch nicht schönreden muss. Und für solche Gedanken muss man sich eben auch nicht schämen. Wir müssen solche Gedanken nicht verheimlichen, sondern wir dürfen sie äußern und so wie das Jeremia und Hiob machen, sie auch zu Gott bringen und ihm klagen. Ja, diese Gedanken, die mögen so schwer für uns sein, wenn wir das lesen, wenn wir sie selber denken oder von anderen hören. Wie können wir die nur selber tragen? Doch wir dürfen wissen, Gott kann sie gewiss ertragen. Bei ihm sind sie richtig aufgehoben. Nun die Frage, wie kommt Jeremia überhaupt zu solchen Gedanken? Letztes Mal haben wir gehört, wie Jeremia seinem Volk prophezeite, dass Gott Gericht schicken wird. Für ihr böses Handeln wird er sie bestrafen. Er wird ein anderes Volk schicken, das sie besiegen wird, weil sie Gott untreu geworden sind. Ja, Jeremia musste diese schlimme Botschaft seinem eigenen Volk verkünden. Und er ruft sie zur Umkehr und wünscht sich nichts mehr, als dass dieses Unheil abgewendet wird. Und so sagt er selbst zu seinem Volk, wenn ihr auf diese Warnung nicht hört, kann ich mich nur noch in einem Winkel verkriechen und eure Überheblichkeit beweinen. Meine Tränen werden unaufhörlich fließen, weil das Volk des Herrn in die Gefangenschaft abgeführt wird. Also diese Botschaft macht Jeremia selbst betroffen. Er leidet selbst unter dieser Botschaft. Und sogar Gott selbst bezieht sich auf Jeremias Betroffenheit und sagt zu ihm, lass sie wissen, wie betroffen du bist. Also das Volk, dem soll es sagen, sagt zu ihnen, ich weine Tag und Nacht und kann nicht aufhören, denn über mein geliebtes Volk ist furchtbares Unglück hereingebrochen. Es ist unheilbar verwundet. Herr, erwiderte ich, hast du denn Juda ganz fallen lassen? Also Juda ist das übergebliebene Volk, Reich, das andere Reich, der nördliche Teil wurde schon eingenommen. Willst du vom Zionsberg, also von Jerusalem, nichts mehr wissen? Warum hast du uns so geschlagen, dass es für uns keine Heilung mehr gibt? Wir warteten darauf, dass alles wieder gut würde, aber es kam nichts Gutes. Wir hofften auf Genesung, aber es wurde immer schlimmer. Im ersten Teil sehen wir, wie Gott Jeremia sogar dazu ermutigt, anderen Menschen seine Betroffenheit zu zeigen. Er soll sein Leid teilen. Ja, Jeremia bedrückt diese Situation so sehr und so tritt er auch selbst für sein Volk ein, indem er sagt, warum lässt du dieses Volk fallen? Wir erwarten doch von dir wieder Gutes. Warum kommt es nicht? Ja, warum geht es nicht endlich bergauf? Ich meine, das kennen wir doch manchmal vielleicht auch. Manchmal sehen wir schon auch, wie Situationen sich verbessern, wie Leid endlich aufhört. Aber Leid kann sich eben auch über Jahre ziehen, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Egal, wie viel wir auch beten. Und nun gibt es dafür nicht einfach irgendwie eine einfache, plumpe Antwort, eine Erklärung. Und vielleicht werden wir in solchen Situationen auch nie eine Erklärung bekommen, warum es so schwierig sein muss. Doch bei Jeremia finden wir eine Erklärung dafür, dass das Leid seines Volkes nicht aufhört. Ein paar Verse zuvor im gleichen Kapitel, da heißt es, weiter sagte der Herr zu mir, bete nicht für dieses Volk, also für Israel. Bitte mich nicht darum, dass ich der Not ein Ende mache. Sie können fasten und beten, so viel sie wollen. Ich höre sie nicht. Auch mit Brandopfern und Speiseopfern können sie mich nicht umstimmen. Ich bin entschlossen, sie durch Krieg, Hunger und Pest zu vernichten. Ja, was für ein brutaler Gott. Das ist doch kein liebevoller, gnädiger Gott. Solche Gedanken kommen uns doch schnell, wenn wir diesen Text lesen. Wir können das gar nicht einordnen. Und an mehreren Stellen sagt Gott, dass sein Urteil steht und er sich nicht mehr umstimmen lässt. Doch ich glaube, wichtig ist hier auch zu sehen, dass das hier nicht bedeutet, dass Gott das Volk ablehnen würde, wenn es wirklich von Herzen umkehrt. Schließlich hat Gott dem Volk in den ganzen Jahren, man kann sagen Jahrhunderten zuvor, immer wieder die Möglichkeit gegeben, umzukehren, doch sie taten es nicht wirklich. Ja, selbst wenn sie fasteten, wenn sie beteten, wenn sie Opfer brachten, dann war es keine nachhaltige Umkehr, sondern sie wandten sich ständig immer wieder von Gott ab. Aber dieses Mal soll es eben nicht so laufen, weil Gott eben wusste, dass sie nicht wirklich umkehren werden. Deshalb sollte jetzt eben auch Jeremia nicht mal mehr für sie beten, sondern Gottes Entscheidung, dieses Gericht zu schicken, ist fix. Und das wird immer wieder ganz deutlich. So befiehlt Gott zum Beispiel auch Jeremia, dass er nicht einmal heiraten soll, dass er nicht einmal Kinder kriegen soll, weil sonst seine Kinder dieses Gericht auch erleben. Ich meine, das ist doch schon mal eine krasse Aussage. Also das Unheil, welches auf sein Volk kommt, betrifft auch Jeremia persönlich. Aber nicht nur, dass Jeremia selbst unter dieser schlimmen Botschaft leidet, dafür, dass er diese Botschaft verkündet, wird er sogar von seinen eigenen Leuten, die er eigentlich warnt, angefeindet. Jeremia selbst sagt, ich klagte, ich Unglücklicher, warum hat meine Mutter mich geboren? Wohin ich auch komme, überall feinden sie mich an und setzen mir zu. Ich habe von niemand Geld geborgt und auch niemand etwas geliehen und trotzdem verwünschen sie mich alle. Jeremia hat nichts Falsches getan, im Gegenteil, und trotzdem wird er von allen schlecht behandelt. Wobei das noch untertrieben ist. Er beschreibt das selbst sehr bildlich an einer anderen Stelle, wo er sagt, ich war wie ein zahmes, junges Lamm, das sich ohne Widerstand zum Schlachten wegführen lässt. Ich ahnte nicht, dass sie etwas gegen mich planten, also sein Volk. Sie sagen zueinander, wir hauen den Baum um, mitten in der Blüte, wir machen seinem Leben ein Ende, also Jeremia, dann wird bald niemand mehr an ihn denken. Sie wollen ihn umbringen. Und auch wenn es schlussendlich gar nicht so weit kommt, dann setzen sie ihm doch sehr zu. Ein Priester hört einmal, wie Jeremia eben so prophezeit und dieses Gerichtsbotschaft verkündet. Und da sagt er, nee, das geht nicht, den können wir nicht so reden lassen, jetzt nehmen wir den fest. Er lässt ihn festnehmen, er lässt ihn schlagen und er lässt ihn für eine Nacht in einen Block einsperren. Also dabei wurden seine Hände und seine Füße in diesen Block gespannt, da fixiert, und er musste die Nacht in einer solchen unangenehmen und wahrscheinlich auf die Dauer auch sehr schmerzhaften Haltung verbringen. Also Jeremia blieb wirklich nichts erspart. Und das nicht, weil er eben irgendetwas Falsches gemacht hat, sondern weil er Gottes Botschaft verkündet. Auch hier sehen wir, dass Leid nicht einfach Strafe für falsches Verhalten sein muss. Und da stellt sich natürlich auch Jeremia die Frage, ja, warum ist das so und warum geht es zum Beispiel auch anderen besser? Er sagt, Herr, du bist gerecht. Wie könnte ich gegen dich eine Anklage erheben? Aber ich muss dich fragen, wie ich deine Gerechtigkeit erst erkennen soll. Warum haben Menschen, die dein Gesetz missachten, immer Erfolg? Warum dürfen diese Abtrünnigen in Ruhe und Sicherheit leben? Also erst einmal spannend, er hat so viel erlebt und trotzdem kommt er zu dieser Erkenntnis, Herr, du bist gerecht, Gott, du bist gerecht. Und selbst wenn ich diese Gerechtigkeit nicht immer erkennen kann, dann gilt das. Und tatsächlich leben wir in einer Welt, wo es oft sehr ungerecht zugeht, zu und her geht. Und so ist eben auch, wie wir hier sehen, Erfolg nicht unbedingt ein Indiz dafür, richtig zu handeln. Jeremia selbst erlebt das pure Gegenteil. Die Ungerechten haben hier Erfolg. Und er? Nein, er leidet. Er dient Gott und wird dafür sogar noch schlecht behandelt. Und so stellt er weiter fest, aber du bist Israels einzige Hoffnung. Also Gott, du allein kannst uns retten, wenn wir in Not sind. Warum tust du, als sei dir unser Land gleichgültig? Als wärst du ein Reisender, der nur für eine Nacht absteigt. Warum tust du, als könntest du nicht helfen? Als wärst du ein Kriegsheld, den die Überraschung entwaffnet hat. Du bist doch mitten unter uns, Herr. Wir sind dein Volk. Du hast uns zu deinem Eigentum erklärt. Verlass uns nicht. Jeremia kommt nicht zu dem Schluss, ach, Gott greift nicht ein, also ist Gott nicht da oder er kann es nicht, sondern Jeremia verwirft Gott auch in seinem Leid nicht. Auch wenn er nicht verstehen kann, warum Gott nicht hilft, wendet er sich zu ihm und weiß, dass nur bei ihm Hoffnung ist. Und das gilt sogar, wenn er es in der Praxis ganz anders erlebt. Er sagt weiter, warum nimmt mein Leiden kein Ende? Warum will meine Wunde nicht heilen? Ich setze meine ganze Hoffnung auf dich, aber du lässt mich im Stich wie ein Bach, der im Sommer versiegt. Am Anfang haben wir gesungen, du heilst die Wunden. Jeremia erlebt das nicht. Und ich finde spannend, wie es hier eine Spannung zwischen rationaler Erkenntnis und emotionalem Erleben gibt. Die wird hier ganz offenbar. Weil Jeremia weiß, dass Gott da ist, setzt er seine Hoffnung auf ihn, selbst wenn er sich von ihm im Stich gelassen fühlt. Und ich bin davon überzeugt, dass sich diese Haltung auch auszahlt. Und wie wir sehen, das bedeutet nicht, dass das Leid schnell ein Ende finden wird. Jeremia hat dies zum Beispiel nicht erlebt. Aber doch gibt Gott ihm eine Zusage. Gott sagt zu Jeremia, du wirst diesem Volk wie eine Mauer gegenüberstehen. Sie werden gegen dich anrennen, aber sie können dich nicht bezwingen. Denn ich stehe dir zur Seite, ich schütze dich, ich, der Herr. Ich befreie dich aus der Hand deiner Feinde. Ich reiße dich aus der Faust dieser Gewaltigen. Ja, was für eine Verheißung. Das ist doch einerseits sehr ermutigend, aber andererseits auch eine große Herausforderung. Denn hier wird ganz klar, dass es nicht einfach werden wird. Gott sagt zu Jeremia, du wirst weiter leiden. Die Menschen werden dich weiter angreifen und schlecht behandeln. Ja, wenn man das Gefühl hat, mit Gott ist immer alles einfach, dann ist man auf dem Holzweg. Jeremia selber erlebt das pure Gegenteil. Ja, weil er Gott treu ist, erlebt er viel Leid. Wenn er diese Gerichtsbotschaft nicht verkünden würde, dann wäre sein Leben doch so viel einfacher. Also ich muss ehrlich sagen, mir muss es nicht so schlecht gehen wie Jeremia und ich frage mich schon, ja, warum es mir so schlecht geht, obwohl ich doch an Gott glaube. Und ich meine, das bedeutet ja nicht, dass meine oder deine Leiden zu klein sind, um sie Gott zu klagen. Aber irgendwo sollten sie uns vielleicht auch nicht überraschen. Ja, manchmal ist es doch für uns selbstverständlich, dass es uns doch gut gehen sollte. Vielen von uns geht es ja auch oft sehr gut und dafür dürfen wir auch dankbar sein. Gerade weil es eben nicht selbstverständlich ist. Denn wie bei der Münze haben wir gesehen, gehört zu unserem Leben eben Leid unweigerlich dazu. Und dessen sollten wir uns auch bewusst sein. Und natürlich ist unser Leid deshalb nicht einfach und stillschweigend zu ertragen. Nein, wir dürfen und sollen es gerne auch vor Gott bringen. Und das auch, wenn es allenfalls nicht so groß und langwierig wie bei Jeremia ist. Und auch wenn es für Jeremia wirklich unglaublich schwierig war, es zu ertragen, dieses Leid, vertraut er dennoch auf Gott. Er sagt, heile du mich, Herr, dann werde ich wieder gesund. Also spannend, hier kommt er wieder auf das Heilen, du heilst die Wunden. Das sagt er das wieder ganz anders. Hilf mir, dann ist mir wirklich geholfen. Du hast mir doch immer Grund gegeben, dich zu preisen. Ja, Jeremia sieht, dass Gott zu preisen ist, auch wenn es ihm schlecht geht. Er sieht auch, Gott kann ihm helfen. Das ist nicht einfach eine Floskel, weil er das nicht erlebt. Ja, auch wenn er diese Hilfe in seinem Leid nicht sieht, dann erwartet er sie trotzdem weiter von ihm. Er gibt nicht auf. Auch wenn es menschlich gesehen mehr als genug Gründe gäbe, das zu tun. Und wie wir am Anfang gesehen haben, endet unser heutiger Abschnitt eben damit, dass er sich selbst wünscht, nie geboren zu sein. Das ist eben die eine Seite der Münze. Wie wir am Anfang gesehen haben, gibt es eben neben dieser Schattenseite, neben diesem Leid unseres Lebens eben auch eine Sonnenseite. Doch manchmal ist eben nicht das Offensichtliche das Wichtigste. Manchmal geht es weder um die Vorderseite noch um die Rückseite der Münze, sondern um die wichtigste Seite der Münze. Denn wie viele Seiten hat eine Münze? Wer weiß das? Drei. Eine Münze hat immer drei Seiten. Was ist die dritte Seite? Gute Frage. Der Rand, die Kante, genau außenrum der Rand. Und manchmal steht das Wichtigste am Rand der Münze, so wie es auch in diesem Fall bei dieser Münze ist. Denn was ist das für eine Münze? Das ist eine Schweizer Münze. Ich meine, jetzt denkt der eine oder andere, ja klar, der Schweizer muss natürlich eine Schweizer Münze mitnehmen. Aber ich habe nicht einfach irgendeine Schweizer Münze genommen, sondern ein 5-Franken-Stück, oder in der Schweiz sagt man dazu auch 5-Lieber. Nun, was steht auf dem Rand von einem 5-Lieber? Da steht Dominus Providebit. Das ist lateinisch. Und ich glaube, ein paar Jugendliche sind da, denn wir hatten als Jugend am Freitag ein bisschen Lateinunterricht. Und zwar waren wir bei der Nacht der Kirchen und haben dabei einige lateinische Lieder gesungen oder zumindest gehört. Und in einem Lied kam eben auch dieses Wort Dominus vor. Und ich habe dann die Teens danach gefragt, was das bedeutet. Jetzt kommt der Test, weiß es noch jemand? Da wird getuschelt und überlegt. Herr, genau, Herr. Also Dominus heißt Herr oder der Herr. Okay, aber das zweite Wort, das hatten wir in unserem Latein-Einsteigerkurs nicht, aber vielleicht gibt es hier ja jemand, der schon ein wenig fortgeschrittener in Latein ist. Was heißt Providebit? Kann es hier nicht ganz so gut sehen. Providebit, wer kann so gut Latein? Versorgen, sehr gut. Die Schweizer wissen es, ne? Sehr gut. Genau. Also eigentlich in Futur, in der Zukunftsform, also er wird versorgen, also bedeutet Dominus Providebit, der Herr wird versorgen. Und übrigens kommt das auch in der Bibel vor und es kommt aus der Bibel auch auf die Münze sozusagen, nämlich von der Geschichte von Abraham und Isaak. Als Abraham Isaak mitnimmt auf den Berg, um zu opfern, da fragt Isaak Abraham, wo ist eigentlich das Lamm für das Opfer? Und Abraham antwortet, Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. Gott wird vorsorgen. Und das gilt eben egal, welche Seite der Münze in unserem Leben gerade sichtbar ist. Das steht andauernd auf dem Rand. Und so sagt auch Jeremia, ganz am Ende, bevor sein Ausspruch kommt, dass er am liebsten nie geboren wäre, doch du, Herr, stehst mir bei. Du bist mein mächtiger Beschützer. Deshalb kommen meine Verfolger zu Fall. Sie richten nichts aus. Ihre Pläne misslingen und sie müssen sich auslachen lassen. Diese Schande bleibt für immer an ihnen hängen. Herr, du Herrscher der Welt, du kennst alle, die dir die Treue halten. Du prüfst sie auf Herz und Nieren. Lass mich sehen, wie du es meinen Feinden heimzahlst. Denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn und lobt ihn, denn er rettet den Armen aus der Gewalt seiner Feinde. Ja, Gott sorgt vor. Selbst in unserem größten Leid dürfen wir uns immer wieder daran erinnern. Selbst wenn wir es nicht sehen am Rand unseres Lebens, sozusagen steht es. Ja, lasst uns klagen, aber wenn wir klagen, geht es nicht einfach nur darum, dass wir uns beschweren, wie schlimm es uns doch geht, sondern indem wir Gott unser Leid klagen, sollen wir damit zum Ausdruck bringen, dass wir auf ihn vertrauen. Wir wenden uns zu ihm in der Hoffnung, dass er Hilfe schickt. Dies darf uns wie bei Jeremia auch trotz allem Leid ermutigen und stärken. Denn egal, ob wir es in der Situation gerade sehen oder nicht, Gott ist da und er sorgt vor. Amen.